Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Jochen ist da, hallo Jochen.
Hallo Michael, denn mir gegenüber sitzt Michael Dietz.
Stammbesetzung am Start. Es kommt auch niemand mehr dazu, also höchstens die Tür geht auf und jemand kommt noch dazu. Es ist aber nicht geplant. Trotzdem ist es ein bisschen anders heute. Wir haben heute quasi ein Spezial.
Ja.
Normal haben wir Spezial mit Gast. Heute ein Spezial nur mit uns. Und zwar, ihr habt es ja gelesen, es geht um nachhaltiges Reisen. Ein Thema, was uns mehr und mehr beschäftigt als Reisende. Und gerade im letzten Jahr, seit dieser Hitze in Deutschland und die uns nochmal vor Augen gehalten hat, was der Klimawandel tatsächlich anrichtet, was er tut, was er macht. Und jetzt auch nochmal ganz aktuell im Sommer 2019, der Amazonas, es brennt da, die grüne Lunge brennt. Das heißt, alles, was rund ums Klima sich beschäftigt, hängt auch irgendwie mit uns Leuten hier in Westeuropa zusammen, in Deutschland zusammen. Und vor allem die reisen, stehen ja auch immer mehr in der Kritik. Es gibt dieses Wort des Flugschams zum Beispiel. Und es wird immer wieder drüber gesprochen. Wir haben es auch schon gemerkt. Wir haben Anfragen und Mails auch von euch schon bekommen. Wie geht der beim Thema Reisen um und CO2-Ausstoß und Klimawandel und Nachhaltigkeit? Und deshalb haben Jochen und ich gedacht, wir beschäftigen uns mal noch näher damit. Auch wenn wir das in den letzten Folgen schon immer mehr getan haben, dass wir gesagt haben, wir suchen mehr Ziele, wo man vielleicht mit der Bahn hinkommt, auch mehr in Deutschland und Europa, mehr Nahziele und die großen Ziele mehr zu so Once-in-a-Lifetime-Trips machen, haben wir uns trotzdem mal hingesetzt und uns das Thema nochmal genauer angeguckt.
Ja, wir fühlen uns, hörst du mich? Ja, ne, du hörst mich,
ja.
Oder?
Ja, ich höre dich gut.
Mikro war ein bisschen anders. Oh, ja. Hallo.
Ja. Du hast eine schöne Stimme,
ja. Das ist toll, ja. Jetzt höre ich mich irgendwie mit meinem Kopfhörer nicht richtig. Hallo, nochmal. Ja, wir fühlen uns einfach angesprochen. Also ich meine, es ist ja so, dass die Wissenschaftler unseres Planeten, glaube ich, schon seit Jahrzehnten auf das Thema hinwiesen und wir sicherlich darüber nachgedacht haben und versuchen auch in unserem Alltag auch schon was zu ändern. Aber ich glaube, man kann es einfach nur so sagen, wir haben uns da ja auch ganz offen drüber unterhalten, Michael und ich, dass sicherlich die Einschläge einfach auch innerhalb der letzten zwei Jahre so nah und deutlich waren, auch weil zum Teil sehr, wie wir finden, fantastische Menschen auch schon irgendwie auf den Tisch gehauen haben und öffentlichkeitswirksam irgendwie jetzt in den letzten Monaten was eingeleitet haben. Aber auch, weil die Einschläge einfach lauter werden, können wir das einfach nicht mehr ignorieren. Wir sind ein Reisepodcast. Wir lieben das Reisen. Das wird auch nicht aufhören. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben das für uns so erkannt und haben gedacht, wir können das versuchen auf unsere Art und Weise, so wie ihr uns auch kennt, aufzuarbeiten. Und zwar einerseits wollen wir euch ein paar interessante Fakten nennen. Dann möchten wir euch gegen Ende des Podcasts auch nochmal 10 Thesen um die Ohren hauen, die wir für nachhaltiges Reisen aufstellen, was wir wichtig finden. Für uns war es wichtig, für uns das mal in Form zu bringen. Eine Art Regelwerk, an das wir uns zumindest halten wollen. Das ist jetzt auf keinster Weise von oben herab gemeint, aber einfach nur, wir wollten das für uns sozusagen in Stein meißeln. Und wir haben so ein paar Fragen, Michael, habe ich dir auch erzählt. Michael ist so eine, hat sich da über die letzten Monate extrem reingelesen und so. Ich hatte einen Ansatz von mir, wir haben uns da beide unterschiedlich darauf vorbereitet, war die ganz naive Fragen zum Beispiel aufzuschreiben, die ich einfach habe. Mhm. Ihr werdet es gleich sehen. Und eins vorneweg einfach. Wir befinden uns hier jetzt nicht in der Situation, wo zwei Menschen, die es wahnsinnig viel besser wissen, anderen Leuten zu erzählen, wie sie zu leben haben oder so ein Quatsch, sondern wir sind Menschen, die wahrscheinlich an ihre Ökobilanz schon weiter nach unten geschraubt haben als viele andere. Und das ist uns auch bewusst, weil wir eine Sache lieben, die wir trotzdem für sehr wichtig halten. Wir denken nur, dass es umso authentischer ist, wenn man dann immer schon drüber nachgedacht hat, aber auch jetzt noch mehr nachdenkt. Wir möchten nicht irgendwie was sagen, dass wir irgendwas besser wissen. Wir möchten einfach nur uns alle sozusagen zum öffentlichen Nachdenken anregen und einfach mal sagen, Leute, man kann das nicht ignorieren. Mhm. Und ich glaube, so kann man das sagen, oder?
Ja, man darf es nicht ignorieren. Und Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, haben wir sehr viel gereist. Und wir sind auch viel geflogen. Das muss, ne, das muss man auch so sagen. Also wir sind jetzt auch nicht die Engel, die auf einmal sagen, wir machen das 100% richtig. Aber wir haben uns in den letzten Jahren, du hast es schon gesagt, damit beschäftigt. Und ich für mich kann sagen, dass ich in den letzten Jahren auch versucht habe, wirklich auch was zu ändern. Also ich fahre viel mehr Zug, ich fliege viel weniger. Also ich hätte wahrscheinlich vor 10 Jahren Köln, London immer mit dem Flieger gemacht, ohne drüber nachzudenken. Mittlerweile fahre ich im Zug, ne, von Köln nach London, weil ich auch erstmal gemerkt habe, dass es umwelttechnisch verträglicher ist. Und ich lerne auch die Vorzüge dieses Slow Traveling immer mehr zu schätzen. Und auch dieser Wahnsinn, okay, man muss immer ganz weit weg, was man vielleicht mal in so einer Lebensphase hat, wo man gar nicht über die Nahziele nachgedacht hat. Das ändert sich auch vor allem damit, ich beschäftige mich damit und das ändert in mir was und ich denke öfter drüber nach und ich kriege neue Ideen. Und die Idee dieses Podcasts ist ja, so die Grundidee war ja, als wir vor anderthalb Jahren gestartet sind, so einen Arschtritt zu geben zur Individualreise. Also nicht nicht nur Pauschalurlaube zu machen, sondern Dinge zu erleben, Reisen zu reisen. Was auch heißt, dass man nachhaltig reist und vor Ort halt Dinge erlebt und sich nicht irgendwo in einen Hotelbunker setzt und 2 Schnitzel und 2 Bier bestellt, sondern vor Ort das erlebt. Und all diese Dinge, die uns durch den Kopf gehen, die wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Es soll trotzdem nicht bleiernd werden. Vielleicht mal Jochen auch mal einen Scherz zwischendurch und ich lache oder umgekehrt.
Naja, eins davon vielleicht.
Ja. Nein, wir wollen ja ganz positiv dran und wollen, was du schon gesagt hast, wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rangehen. Wir wollen aber zeigen, wie wir es machen, wie wir drüber nachdenken und auch zur Diskussion aufrufen. Wenn ihr noch Ideen habt, was euch jetzt was fehlt, jetzt was in den nächsten Minuten passiert, meldet euch bei uns. Wir wollen uns gegenseitig Impulse setzen mit dem Ziel, dass wir vielleicht uns, euch und ihr dann auch wieder andere so ein bisschen mitreißt, über das, was wir machen als Reisende, nachzudenken auf der einen Seite und auch rauszustellen, was sind die Argumente weiter fürs Reisen. Vielleicht muss man ein bisschen was ändern und es ist genauso gut wie vorher.
Ja, und es hat vor allen Dingen, es ist nicht nur etwas, das Schlimmste ist ja einfach immer nur Sachen wegzulassen, es eröffnen sich auch neue Sachen, das hast du schon angedeutet. Dazu später mehr, später wie gesagt auch wie versprochen die 10 Thesen. Die, glaube ich, ganz spannend sind, über die man auch sprechen kann und die einfach auch irgendwie uns zumindest weitergeholfen haben. Michael, soll ich einmal mit meinen naiven Fragen starten?
Ich liebe deine naiven Fragen.
Ja, du hast geglaubt, ich habe dir bisher naive gestellt, aber ich meine, das hier, jede Frage, also das, ich glaube, diese Fragen.
Keine Frage ist zu dumm.
Das wollte ich gerade sagen, weil
die
sind nicht dumm. Dann siehst du, dass die Antworten auch nicht, obwohl wir machen natürlich mal gemeinsam mit den Antworten.
Ja.
Michi, ich frage jetzt einmal mal eine Frage.
Ja.
Ist Fliegen wirklich so schlimm?
Die Antwort ist ja, es ist wirklich so schlimm. Also keine Art der Fortbewegung auf diesem Planeten verbrennt so viel Energie wie eine Flugreise. Und obwohl der Flugverkehr ja jetzt nur einen kleinen Teil ausmacht auf dieser ganzen Welt und der Flugverkehr nur ein kleiner Teil der Erdbevölkerung zur Verfügung steht, ne? Ja. Also 90% fliegen gar nicht hier auf der Welt.
90%
fliegen gar nicht.
Wir sind privilegiert.
Wir sind unfassbar privilegiert, was dann natürlich auch zu Verantwortung führt.
Richtig. Ja.
Und wir tragen aber, also wir 10% tragen mit unseren Flugreisen, also der Flugverkehr an sich, der trägt 5% der globalen Erderwärmung bei. 5%. Und dieser Flugverkehr, der wird weiter steigen. Also derzeit werden quasi vorausgesagt in den nächsten Jahren jedes Jahr 4% mehr Flugverkehr. Heißt auch, wenn nichts passiert, geht immer ein bisschen mehr in dem Prozentsatz hoch, was man im Jahr Teil der Erderwärmung, der globalen Erderwärmung ausmacht, durch das Fliegen. Und bis 2040, da gibt es verschiedene Zahlen, es gibt verschiedene Studien, aber es gibt zum Beispiel so die Extremstudien, die sagen, bis 2040, und das ist in 20 Jahren, vervierfacht sich nochmal der Flugverkehr. Und das ist so eine Zahl, die kommt von der Internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation. Und auch in Deutschland, man muss auch sagen, in Deutschland, wir haben Fridays for Future, wir haben das Thema ist ja mehr und mehr in den Medien auch und es wird beschäftigt, es gibt Dokumentationen und trotzdem, es wird immer mehr geflogen. Also es ist 2019, dieses Jahr, das erste Halbjahr, gab es fast 60 Millionen Menschen, die eine Maschine bestiegen haben. Ne? Also die meisten mehrmals. Das sind 4% mehr als im Vorjahreszeitraum.
60 Millionen.
60 Millionen. Ne?
Und aber gibt's, darf ich?
Ja.
Gibt's irgendwie so ein, wir haben uns ja bemüht, weil wir das hier so ein bisschen vorbereitet haben, gibt es irgendwie so einen Fact, der das ganz so richtig griffig macht? Weil wenn ich jetzt einmal von Köln nach London fliege, oder hast du irgendeine Kurzstrecke?
Ich mach's mit einem Extremziel.
Ja, okay. Ne? Ja, ja.
Also wir kommen nachher vielleicht auch zu London, weil das ganz spannend ist, wie mit dem Zug hinzufahren und mit dem Auto hinzufahren. Ja. Vielleicht kommen wir auch zu London. Ja. Ich habe es einmal durchgerechnet für Sydney, für Australien, weil das ist ja wirklich Langstrecke.
Ja, fast die andere Seite der Welt.
Das ist fast die andere Seite der Welt. Das ist mal so ein Extremziel, aber auch ein Traumziel vieler Deutschen. Ja. Ne? Und auch ein Traumziel von uns. Ne? Ja. Ich war ja auch schon da. Ein Flug nach Sydney, Frankfurt-Sydney, verbraucht 11,8 Kilogramm Tonnen CO2. Das ist
11,8 Tonnen?
Ja.
Mein Gott.
Und 11,6 Tonnen, also 11,8 ein Rückflug, Hin- und Rückflug nach Sydney, 11,8 habe ich ausgerechnet im CO2-Rechner. Jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt im Jahr, das sind Zahlen vom deutschen Umweltamt, 11,6 Tonnen. Also ein Flug hin und zurück Frankfurt-Sydney verbraucht schon mehr
als ein Mensch normal im Jahr.
In Deutschland.
Jo. Und Deutschland verbraucht viel.
Und Deutschland verbraucht viel.
Also das müsste man dazu immer sagen. Wir sind zwar fortschrittlich und so, im weltweiten Vergleich relativ fortschrittlich, aber wir sind natürlich auch schon so privilegiert und haben so viele Möglichkeiten, dass wir ohnehin schon viel mehr von unserem, wie nennt man das, von dem, was man auf der
das
Welt...
Jahresbudget, Jahresbudget, was man hat zur Klimaverträglichkeit an CO2. Da,
wir verbrauchen viel mehr. Ne? Also genau. Inder liegt, glaube ich, viel tiefer.
Man kann es, pro Kopf Jahresemission in Indien ist 1,6 Tonnen.
Und wir haben 11,6.
Wir haben 11,6.
Und ein Flug nach Australien hin zurück 11,8.
Ja, alles klar. Also das sind schon mal so die Relationen. Und es gibt so eine Zahl, diese Zahlen nagelt uns da nicht fest. Wir haben die gut recherchiert. Ich versuche es auch immer, wenn ich mich jetzt erinnere, dazu zu sagen, wo die herkommen. Und ich habe es auch versucht, doppelt zu checken. Klimaverträgliches Jahresbudget eines Menschen heißt, sollten 2,3 Tonnen sein.
Oh, krass. Also das heißt, du liegst ja schon fast fünfmal so hoch.
Wir liegen eh schon im Durchschnitt allein schon maximal drüber.
Und dann halt nochmal irgendwie nach Australien oder sonst was, jo. Also will sagen, man muss sich das jetzt nicht alles merken, Leute. Das macht ihr eh nicht, ihr schreibt ja eh nicht mit, so, weil ihr macht wahrscheinlich schöne Sachen, während ihr uns hört oder seid unterwegs oder so. Aber ihr merkt, also das ist nicht so, das ist kein Kavaliersdelikt. Es ist jetzt nicht so, alles, was ich jetzt sage, marginalisiert auch das nicht. Wenn ihr jetzt mal eine Kippe am Strand fallen lässt oder so oder was auch immer, das ist auch scheiße. Ja?
Ja.
Aber das ist halt nicht eben so, die macht dann mal einer weg, sondern das hat einen Impact. Und nochmal, man merkt die nicht sofort, da haut er mir einer keine mit dem Hammer auf den Kopf, aber es kommt zurück und es kommt jetzt ja gerade zurück. Mhm. So, okay,
alles klar. Das ist ja merklich. Ja. Und daran schließt sich, wenn man das hört, schließt sich natürlich sofort die Frage an, die nächste Frage. Ja. Und die ist gar nicht naiv, wenn man diese Zahlen dann so ein bisschen hört oder diesen Vergleich hört, dass ein Flug nach Sydney hin und zurück schon mehr ist als der Durchschnitt in Deutschland, der schon maximal über dem klimaverträglichen Schnitt liegt. Soll ich das Fliegen eigentlich lassen?
Jo, die habe ich hier nämlich auch stehen. Siehst du, Alter? Ne? Da haben wir natürlich mal drüber geredet, aber sie steht tatsächlich hier als nächstes. Ja.
Okay. Ja. Soll ich das lassen? Und es gibt Wissenschaftler, wirklich renommierte Wissenschaftler, du hast vorhin ja schon so schön gesagt. Ich habe mit ganz vielen gesprochen. Ich arbeite ja für den WDR, für die Aktuelle Stunde, habe ich ganz viele Interviews geführt mit Wissenschaftlern, mit Klimaforschern, die sich damit auskennen, die seit Jahren das sagen und fast alle sagen, wir haben es euch doch schon vor 10, 20 Jahren immer wieder gesagt und es angedeutet und es wurde einfach, also von uns, von der Politik, von der Wirtschaft oftmals ignoriert.
Ja.
Oder vielleicht nicht so ernst genommen oder nur marginal ernst genommen. Es wird nur ein bisschen gemacht. Und einige dieser Wissenschaftler sagen jetzt, eigentlich dürften wir nicht mehr fliegen. Also keiner mehr, ne? wenn wir ans Klimakippen denken. Andere gehen das moderater an und sagen, ja, wirklich nur noch ein Minimum. Ne? Also es gibt ja nicht nur, es gibt halt andere Faktoren. Wir haben gesagt, es sind knapp 5% Das, am Weltklima, an der Erwärmung, knapp 5% kommen durchs Fliegen. Es gibt so andere, Braunkohle, sonstige Transport, Industrie, Wohn, Wärme, Strom, Energie. Also, die haben mehr Ausstoß. Aber wir haben natürlich jetzt dieses Spannungsfeld zwischen, darf ich noch fliegen? Was ist das Minimum? Ja. Wo setze ich an? Ne? Also, wir haben da für uns ja, wir haben lange drüber gesprochen.
Lange.
Und
wir reden sonst nie.
Wir reden sonst nie miteinander. Das hat auch Gründe. Ja. Ne? Aber wir haben halt diese Leidenschaft Reisen und halt, da gehört alles mit dazu. Auch dieses in Anführungszeichen negative Thema, was wir jetzt so ein bisschen in was Positives, in einen Denkimpuls umsetzen wollen. Und da haben wir gesagt, also innerdeutsch zu fliegen, sollte man auf jeden Fall lassen. Das haben wir auch in vielen Folgen schon gesagt. Fliegt. Wenn ihr es nicht unbedingt muss, wenn es kein Notfall ist, fliegt nicht innerdeutsch. Ja. Also Köln, Berlin. Ich bin die Strecke früher auch schon mal geflogen und ich bin mit der Bahn gefahren und es ist von Tür zu Tür fast immer gleich. Ja, jetzt kommt dann immer so ein Argument, ja, aber die Bahn ist natürlich auch teuer. Ja, oft ist die Bahn teurer als der Flug. Muss man aber auch dann immer nochmal umrechnen und wir hoffen auch, dass ja da politisch viel passiert in der nächsten Zeit, dass sich das ändert, dass der Druck größer wird, dass Bahnreisen halt einfach günstiger werden als Flugreisen.
Ja, ich meine, Flugreisen, wenn man das mal kurz durchdekliniert, Flugreisen sind vor allen Dingen dann billig, wenn man sie ein bisschen von längerer Hand plant. Bahnreisen ja inzwischen zumindest durch Teile der Angebote auch. Ich will das jetzt, ich will jetzt hier auf keiner Seite. Der eine Vorteil, den du bei der Bahn ja immer hast, ist dieses Ding, dass du direkt in der Stadt ankommst. So, ne? Um das mal kurz durchzuspielen. Du musst nicht zum Flughafen raus, du musst nicht vom Flughafen rein. Sowas, du kannst an Bord, also ich zum Beispiel, der jetzt ja auch manchmal arbeitet unterwegs oder so, der kann halt viel länger am Stück arbeiten. Es hat ja auch Vorteile. Ich will das jetzt alles gar nicht hier, aber ich will sagen, das ist immer so oft, wenn ich Leute sagen, sie wollen mit dem Rauchen aufhören. Hör nicht nur auf, sondern mach was anderes. Also setz dich nicht nur hin und mach irgendwas nicht, sondern mach irgendwas anderes. Also entdecke Möglichkeiten an dem Neuen, was du tust oder so. Also nicht, dass ich es jetzt besonders gut weiß oder so, aber die andere Seite hat auch positive Seiten. Mhm. Und innerdeutsch, ja, ich denke auch, also die Sachen, die durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen sind, das ist auch eine der Thesen, die wir ins Internet auch stellen auf unsere Website und die ihr auch in den Social Media Kanälen seht und auf unsere Website reisenreisen.podcast.de mit ein paar Bindestrichen, das findet ihr, wenn ihr es googelt, keine Sorge. Das ist eine davon. Mhm. Und dazu gehört eigentlich auch sowas wie Wien oder Schweiz. Und du hast die, um die These zu erweitern, so wie wir sie ja letztlich aufgeschrieben haben, war, dass auch das nahe europäische Ausland dazu gehören kann. Wir reden immer nur von Können. Ne? Wir reden jetzt nicht davon, dass das Dringendste der Welt, und das steht jedem selbst zu, das zu beurteilen, irgendwie einfach schnell erreicht werden muss. Aber es gibt Züge, zum Beispiel von Köln, wo wir wohnen, nach London mit einmal umsteigen. Und die dauern nicht so lange.
Das ist super. Ich hab das dieses Jahr gemacht. Ich war in London mit dem Zug, fährst in Köln los, Köln, London, Köln Innenstadt, London Innenstadt, ein bisschen mehr als 5 Stunden.
Jo.
So, und wenn ich jetzt mal rechne, also im Gegenvergleich Flug von der Zeit, das ist ja oft ein Argument, es geht schneller. Ich muss zum Flughafen, selbst wenn ich in Köln wohne und fliege von Köln oder egal, ob ich in Berlin bin. Köln
ist eine kleine Stadt und es dauert trotzdem.
Genau, es dauert trotzdem. In Berlin, ne, wenn ich da zum Flughafen muss oder in Hamburg, du fährst ja erstmal zum Flughafen, 1/2 Stunde, 3/4 Stunde. Dann solltest du 2 Stunden vor dem Abflug da sein.
Ne? Ja, also das schaffe ich nie. Du weißt ja, wie unpünktlich ich bin.
Ja.
Also wir haben ja neulich unsere erste Reiseerfahrung zusammen gehabt.
Aber sagen wir 1,5 Stunden vor dem Abflug. Dann bist du schon bei Anfahrt zum Flughafen, 1,5 Stunden vor Abflug, 2 Stunden. Dann fliegst du nach London 1 Stunde. Das sind 3 Stunden. Und wenn du von London bist, du in King's Cross oder irgendwo im Zentrum bist,
das
dauert ja auch fast wieder 2 Stunden. Und dann bist du fast bei der gleichen Strecke wie mit dem Zug. Und ich muss sagen, wenn ich in diesem Zug sitze, kann ich lesen, ich kann arbeiten, ich kann außer im Tunnel rechts und links was sehen, was gucken. Ich kann noch mehr Leute kennenlernen. Und ich finde es entspannter. Und ich komme mitten in London King's Cross an, an einem der schönsten und spannendsten Orte direkt in London und muss mich nicht irgendwo mit meinem Gepäck dann noch irgendwie die Busse suchen oder die Züge suchen oder wie komme ich jetzt mit dem Taxi rein, das kostet ja auch wieder Geld. Und einfach nur als Beispiel, ne, nahes Ausland, London, wunderbar auch mit dem Zug zu erreichen oder Brüssel, Warschau, Wien, ne? Also und es gibt ja nicht nur den Zug, Es gibt ja auch noch den Nachtzug, ne? Ist ja auch ein Zug, auch Gleise, aber über Nacht.
Ja.
Und es gibt relativ schnelle Zugverbindungen mittlerweile. Und was auch super super Transportmittel ist, ist einfach der Bus. Es gibt ja in ganz Europa Buslinien. Ne? Die sind auch komfortabel, du hast WLAN drin und du bist oftmals genauso schnell wie mit dem Auto. Und das sind auch Dinge mit einem Bus oder einem Zug. Man sieht auch, was zwischen A und B, zwischen diesen zwei Reisepunkten halt passiert. Also
Fähre, wenn ich mal kurz sagen darf.
Ja.
Also jetzt als Mensch, der aus Norddeutschland stammt, irgendwie der öfter nach Skandinavien ist oder so. Klar fährst du mit dem Auto zur Fähre. Ne? Klar, du kannst auch eine längere Radtour machen oder so. Aber die Fähre an sich, ich genieße Fähren. Fähren sind für mich auch allein schon vom Reisegefühl immer ein Schnitt zwischen dem, was hinter mir liegt und was vor mir kommt. Also ich mag es, auf dem Wasser zu reisen. Das ist definitiv langsamer als Fliegen. Da muss man sich gar nichts vormachen. Selbst auf die Färöer Inseln, da hatten wir ja auch schon eine Folge zu. Mhm. Weiterhin ein Ort, den ich nicht vergessen kann, den ich wunderschön finde. Das ist natürlich dann fast eine Erlebnistour, weil du wirklich eine sehr lange Zeit irgendwie auf dem Schiff bist. Aber das geht. Du kannst mit dem Auto, und zu dem kommen wir ja auch noch irgendwie, kannst du zu Orten in Dänemark fahren und von dort aus zu den Färöern fahren, sogar bis nach Island. Das hängt natürlich davon ab, wie du deinen Urlaub strukturierst. Das geht ja nicht mehr für einen Wochenendtrip nach Reykjavik. Da wird es ein bisschen eng. Da kannst du vielleicht nochmal mit dem Pförtner am Hafen abschlagen, wie gleich wieder aufs Boot gehen.
Das wird schönes Bild. Ich war da. Ja. Länderpunkt gesammelt.
So sieht's aus. Einmal stempeln, bitte. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Aber allein schon jetzt, wenn ich sage, du fährst durch Dänemark, Färöer und dann Island, die drei Länder auf einem Trip ins, und dann der Weg als Ziel, den wir sowieso promoten, gerade bei den Nachtzügen, die du so liebst, ne? Morgens, ich erinnere mich an die Folge Côte d'Azur mit Cannes, Nizza, wow, Monaco.
Wunderschön.
Du kommst morgens an dieser wunderschönen Küste an. Das ist kein Scheiß. Das denken wir uns jetzt nicht aus. Wir reden nichts schön. Das sind tolle Momente, was ich für Bahnfahrten in anderen Ländern schon erlebt habe. Japan ist komplett, da wär's fast bescheuert, einen Flieger zu nehmen, weil der Zug ja auch noch schnell ist, der Shinkansen. Ein Erlebnis an sich, der Komfort, du fährst nicht selbst. Bin ich übrigens auch. Bis beim Auto. Autofahren ist toll, aber Busfahren, Bahnfahren, du kommst entspannter an. Du kommst, also wenn du ankommst, aber du kommst ja an.
Ja.
Du kommst entspannter an. Auto, ganz banale Feststellung, die wir ja dann irgendwie, die du neulich mal meintest, wo man, die ist so banal, dass man gar nicht drauf kommt. Ein Auto ist vor allen Dingen dann extrem klimafreundlich, wenn du mit mehreren Leuten zusammenfährst.
Ja, weil das Ding ist, es gibt eine Rechnung, ich habe mal eine Rechnung gemacht, da kann ich jetzt mal zwischendrin was empfehlen. Quarks.de. Quarks-Sendung im WDR,
Wissenschaftssendung. WDR kenne ich, ja.
Ja. Gute Sendung. Wissenschaftssendung, und die haben, finde ich, tatsächlich den besten CO2-Rechner bei Quarks.de. Also googelt das mal, also wenn ihr mal so Strecken googeln wollt und mal ausrechnen wollt, wie viel ihr verbraucht. Damit kann man das gut machen, das sieht ganz nett aus. Also kannst du einen Vergleich machen. Ich gebe jetzt gerade mal Nizza ein, weil du gerade Nizza gesagt hast. Ne? Dann Nizza, man fliegt zum Beispiel, wir nehmen Köln oft so als Beispiel, weil wir da wohnen. Köln fliegst du eine Stunde 45 nach Nizza. Ist eine echt schnelle Verbindung. Ne? Du kannst mit dem Nachtzug fahren. Ich war da im Nachtzug, da bist du halt 10 Stunden unterwegs. Du kannst aber über Tag auch mit dem Zug nach Nizza fahren, auch so 9-10 Stunden über Paris. Finde ich, geht auch.
Ja, du 10 Stunden unterwegs, du sparst eine Nacht, die du da pennst.
Genau.
Du sparst aber eine Hotelnacht. Ne?
Und kommt
du
auch pennst, dazu.
Also es ist, ich wollte es nur sagen.
Ja, und das Erlebnis kommt da noch dazu. Ja. Und wenn man dann im Sommer vielleicht mit dem Auto an die Côte d'Azur fährt oder nach Frankreich fährt oder weiter nach Spanien fährt. Also ich habe jetzt einfach mal Nizza hier eingegeben. Das sind 1200 Kilometer von Köln. Wenn du alleine fährst in einem Auto, ist es fast genau, ist der CO2-Verbrauch, der Ausstoß pro Person, fast genauso hoch wie beim Flugzeug. Ich habe es mal ausgerechnet, auf 1200 Kilometer, 226 zu 253.
Krass.
Ne? Mhm. Das ändert sich natürlich sofort, wenn ihr zu zweit im Auto sitzt.
Ja.
Dann ist es nur noch die Hälfte.
Ja.
Zu dritt, zu viert, also das Auto wird in dem Fall klimaneutraler oder besser als Transportmittel, wenn da viele Leute drin sitzen. Deshalb machen ja fürs Klima auch Fahrgemeinschaften und alles Mögliche. Das Schlimmste ist einfach, wenn alle irgendwie allein mit ihrer Kiste fahren.
Ich erinnere mich, ich war, also als ich vor relativ langer Zeit, tada, Klimasünder in Los Angeles war, damals beruflich, hatte ich ein Auto, musste ich ein Auto mieten, weil ich aus der Stadt raus musste und da ja jetzt auch nahverkehrsmäßig manchmal nicht so richtig viel geht in Los Angeles und Umgebung. Und da war diese Carpool-Lane. Mhm. Ne? Also ja, ja, gibt's ja. Da gibt's dann den Highway natürlich, der hat ja gefühlt 18 Spuren manchmal so. Also jeder in Amerika hat ja 8 Autos. Die ganzen Städte sind ja für Autos gebaut. Das ist ja total interessant. Dass in Deutschland gab es alte Städte, da haben sie Straßen durchgebaut, also jetzt die Straßen für die Autos durchgebaut und da haben sie die Städte ja viel später gebaut, weil Amerika so jung ist und alles ist auf Autos ausgerichtet. Das heißt, wenn du nach nebenan manchmal gehst, brauchst du 5 Minuten, also weil alles auf Auto ausgerichtet ist. Ne? Carpool Lane damals, länger her, ne? Wahrscheinlich sind die Einschläge, jetzt haben sie ja...
Jetzt haben sie einen ganz guten Nahverkehr.
Und sogar. Sie haben vor allen Dingen verdammt guten Grund gehabt, jetzt mal sich irgendwie am Riemen zu reißen, weil sie jetzt diese fürchterlichen Brände auch hatten, die ja auch in Kalifornien wirklich zunehmen und... das ist schlimm, so, keine Diskussion, aber ich glaube, die Einschläge bei denen kommen auch näher und damals war diese Carpool-Lane einfach leer. Und ich habe irgendwann habe ich gedacht, ich habe das in dem Moment nicht verstanden, weil ich selbst Auto fahren musste im Ausland.
Erklär doch mal Carpool-Lane.
Genau, genau. Ja. Ich fuhr da so, habe das so gelesen, Carpool-Lane, alles links frei und so, dann linke Spur total leer und ich hatte halt mit mir zu tun, ne, weil ich im Ausland war und dann irgendwie so Auto gefahren bin und erstmal klarkommen musste und so. Und irgendwann wurde mir klar, dass Carpool-Lane, dieses wahnsinnige Ding, was dafür sorgte, dass ich nicht im Stau stehe nach L.A. rein oder raus für Stunden, sondern dass ich einfach umsonst diese Freistrecke fahren, diese freie Spur fahren konnte. Das Einzige, was die auszeichnete, war, dass du mit mindestens 2 Leuten im Auto sitzt. Mhm. Und die war leer. Da war ein Stau, der wirklich sich stundenlang zog und niemand war auf der Spur, wo 2 Leute im Auto sitzen. Die waren nicht in der Lage bis dahin, ne, ist ein paar Jahre her, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Und das grenzt ja fast an Dummheit, wenn du zumindest früh nach Hause willst. Ne? Fiel mir in dem Moment immer nur ein.
Die aber das ist der Punkt. Aber da siehst du mal, wie krass das ist. Jeder hat seine eigene Karre.
Ja.
Und klar, es ist auf dem, also in Deutschland ist es ja auch, also ne, ich in Köln, ich habe schon seit 5, 6 Jahren kein Auto mehr.
Ich auch nicht.
Ne, auch ganz bewusst. Das hat Umweltgründe, hat aber auch praktische Gründe.
Und Stressgründe in der Stadt.
Und Stressgründe auch noch. Also, und du hast in Deutschland in den meisten Städten ja ein gutes System, jetzt mit Carsharing dazu, keine Ahnung, diese bescheuerten E-Scooter, Fahrräder, öffentlicher Nahverkehr. In den meisten größeren Städten geht das und in den meisten Ballungsgebieten ja auch. Klar, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land lebe, wo der Bus halt nur 2-mal am Tag kommt.
Alles gut. Also darum geht's nicht.
Gar kein Thema.
Also wir wollen nicht an Realitäten vorbeireden.
Ja.
Ich hatte jetzt tatsächlich als meine nächste naive Frage stehen, wie viel besser ist Reisen mit Autobahn und Bus und Fähre? Du hattest das jetzt zum Teil schon gesagt. Ich glaube, um jetzt einfach einen Schritt weiterzukommen, wenn du jetzt noch einen wahnsinnigen Knallervergleich hast, gerne, ansonsten würden wir jetzt einfach weitergehen.
Nee, ist alles gut.
Also weil das ist so. Also ich meine, das müsst ihr uns jetzt nicht glauben, weil wir uns das ausdenken. Checkt's nach. Wir können auch gerne mal darüber diskutieren oder was auch immer.
Ja.
Das sind öffentliche Verkehrsmittel, die eingerichtet wurden, die regelmäßig fahren, die einfach umweltfreundlicher sind. Nutzt sie und es ist gar nicht so schlimm, sondern es hat sogar auch Vorteile. Ich habe hier noch eine naive Frage.
Michael. Gerne.
Wenn ich trotzdem fliegen muss oder fliege, was kann ich tun? Denn wollen wir mal nicht so tun, die Leute werden morgen nicht ihren Stift fallen lassen und werden die Airlines sprengen oder so oder werden irgendwie niemals wieder einen Flieger betreten.
Ja.
Was kann man machen? Was muss man beachten? Was gibt es für Facts, die einen interessieren könnten?
Also der interessante Fakt ist, es gibt jetzt im Moment beim Flugverkehr, ne, jetzt um das nochmal auszuholen, im Moment noch keine technische Lösung für, ich sag mal, so ein Biotreibstoff. Ne?
Sie arbeiten aber dran.
Sie arbeiten dran. Also dieses Null-Emissionsflugzeug, da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Ne? Also die Bahn fährt zum Großteil mit Ökostrom, auch nicht nur, aber zum Großteil, da gibt's schon die Alternative. Ne? Dann kann man aus Wasserkraft und Windrädern den Strom benutzen. Das funktioniert mit dem Flugzeug nicht, auch wenn sie da dran sind. Die sind auch bei Kreuzfahrtschiffen und so. Überall wird Forschung betrieben. Sie haben es halt nur zu spät gestartet, weil der Druck natürlich auch nicht so groß war. Der Druck beginnt halt jetzt erst, weil natürlich auch Regierungen und Industrie merkt, okay, wir müssen uns bewegen und uns vielleicht jetzt auch schneller bewegen, weil auch denen vielleicht trotz Kapitalismus auch klar wird, da muss sich was ändern.
Und um das kurz das muss ich kurz einwerfen. Der Druck wächst auch, weil das, was wir sind nämlich Konsumenten und Verbraucher, die meisten oder eigentlich jeder von uns, weil die vielleicht irgendwann auch nicht mehr alles mit sich machen lassen oder alles mitspielen oder nur noch auf die größte Selbstoptimierung gehen, sondern sagen, Moment, die 30 Tacken oder was auch immer Euro oder was auch immer, wo das rauskommt, die ist es mir wert, weil ich langsam verstehe, dass ich was tun muss, weil ich nicht darauf warten kann, dass mich irgendwelche Leute aufs Gleis setzen, ne, im bildlichen Sinne, und sagen, guck mal, wir schieben dich jetzt wieder in die Richtung, wo alles richtig ist, so fremdbestimmt durch die Gegend laufen. Das ist bei uns nicht so, man denkt das immer, aber es ist nicht so. Und zu dem, was ich total spannend finde, und das wird vielleicht auch wieder aufhören, es ist gerade hip. das Thema. Es hat auch viel Anti-Bewegung noch. Also es ist ja immer noch nicht so, dass die ganze Menschheit das, wie sagt man das, neutral, also akzeptieren will oder sich doch der Erkenntnis hingeben will, dass es so ist, dass was getan werden muss.
Es gibt halt viel, die einfach abwinken oder genau. Sich nicht damit beschäftigen. Ja, es gibt auch ganz viele Leute, denen, das finde ich immer so krass, denen es scheißegal ist und die sogar die sich für Einsetzungen irgendwie beschimpfen.
Ja, das ist ja der Punkt, also so ein Fuck-Greta-Sticker auf dem Auto oder halt irgendwie unter einer Wetter-App irgendwie ein Kommentar. Also ich habe mal Wetterbericht gesehen, ich weiß nicht, ob es eine App war oder irgendwie Social-Media-mäßig, da stand Lügenpresse. Mhm. Da stand halt nächste Woche jeden Tag 40 Grad, da stand Lügenpresse. Da fällt mir halt ein Ei aus der Hose, da komme ich nicht nach, logisch. Mhm. Also das ist eine Welt, in der ich persönlich nicht existiere. Da sage ich einfach mal, da komme ich jetzt logisch nicht mit. Ich wollte nur sagen, dass es halt tatsächlich ein paar Leute geschafft haben, gibt es eine Chance, dass darüber relativ oft berichtet wird, weil es auch in dem Sinne vielen Leuten gut steht. Das ist fast medienkritisch, sei nur gesagt. Das wird auch irgendwann wieder abnehmen. Das hat ja immer so Wellen. Das Wichtigste ist das, was das eine ist, wir können was tun, indem wir nur das konsumieren, was wir gut finden. Und das andere ist, es gibt jetzt diese offensichtlichen Einschläge, die selbst Politiker und die trägsten Leute, die nur 4 Jahre Amtszeit haben oder was auch immer, dazu bewegen müssen, dass sie etwas tun.
Ja, und der Druck steigt halt auch durch Veröffentlichungen von immer mehr Zahlen, von Bewusstsein. Also zum Beispiel die Europäische Kommission, die hat jetzt Daten veröffentlicht, ne, die zeigen, welche Unternehmen europaweit am meisten CO2 ausstoßen. Ne?
Okay.
Und bei der Top 10 sind es meistens dann tatsächlich halt Kohlebergwerke.
Ja, Überraschung. Also es soll das
aber jetzt gar nicht... in der Top 10 ist halt jetzt Ryanair. Eine Fluggesellschaft.
Als einzige.
Ne? In der Top 10 ist die erste Fluggesellschaft. Ryanair selbst sagt immer, Klimawandel, wir benutzen ja moderne Flugzeuge, so, es stimmt auch, aber die fliegen halt auch extrem viel. Ne? Ja. Also, und der Druck, der da jetzt bisschen aufgebaut hat, der bewegt und wir alle können in jedem Kleinen diesen Druck weiter jeder für sich verstärken. Was wir persönlich tun können. Genau,
wenn wir fliegen, was können wir tun?
Also,
das ist ja das zum Beispiel das eine. Ich will jetzt nicht im Abschluss, aber nur, wenn jetzt diese eine Airline, die du genannt hast, einfach nur ein Flug, der weniger kostet als
2 Kaffee und ein Stückchen Kuchen am Flughafen.
Ja,
das gibt's hier.
Das kann nicht nachhaltig sein. Darf ich das so sagen?
Ja. Ja.
Das kann übrigens auch nicht nachhaltig für die Mitarbeiter sein.
Nein.
Ganz nebenbei. Das hat einen Grund. Mhm. Das ist einfach so. Und das muss man sich fragen.
Ja. Und da muss man halt auch mal überlegen. Klar, wir wollen ja, dass so viel wie möglich Menschen auch der Markt für Reisen offen steht. Aber es darf halt nicht zu jedem Preis sein.
Ja.
Das geht halt nicht.
Und das Thema ist nicht einfach. Das merken wir jetzt gerade wieder. Genau das ist es. Na, wir sind jetzt wieder bei einer unserer letzten Thesen, von den 10 Thesen, die wir, wie gesagt, auf die Website packen, Social Media, mit denen wir irgendwie, die wir aufgeschrieben haben, dass wir weiterhin glauben daran, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben, die sich begegnen kann. Das ist ein Geschenk. Das ist sogar meiner, ich glaube vielleicht auch deiner Meinung nach unablässig oder ein großer Fakt auf der Habenseite dessen, dass wir mit alle miteinander auskommen, dass man Kulturen besser versteht und akzeptieren kann, wenn man sie selbst mal erlebt hat, wenn man mit den Leuten zu tun hat, wenn man deren Realität sieht, dass man in einer anderen Realität mal existieren musste. All das, das ist ein großes Gut und das möchten wir niemandem nehmen. Wir sagen nur, es ist keine einfache Angelegenheit. Es gibt 2 Seiten und jetzt gerade reden wir über die eine. Wir wissen aber, dass es total schwer ist, aber es muss trotzdem gesagt werden.
Ja, es ist eine Kulturtechnik. Also es verbindet einfach Völker, es verbindet Familien.
Ja.
Ne? Und es ist halt auch so, also wenn man in einem Nationalpark war, und also keine Ahnung, wenn man im Amazonas war oder nur gar nicht so weit im Wattenmeer.
Ja.
Im Wattenmeer und hat das erlebt, hat diesen Lebensraum erlebt und sieht das und spürt das und sieht, wie schön das ist und war mal da und kennt das. Und das deshalb machen das ja auch viele Kinder und Schulklassen, die irgendwo hinfahren, ne, ins Wattenmeer, um das zu erleben und diesen Schatz, den wir auf diesem Planeten haben, halt zu spüren. Und ich glaube, dass die Leute, die das erleben, auch dass da die Motivation auch schneller und größer da ist, was zu tun. Und dass es da vielleicht eher Klick macht, Alter, wir müssen was tun, was schützen. Und nicht um jeden Preis halt, verrückte Reisen machen, Urlaub machen, sondern dieses Reisen ist ja nicht, ist natürlich Spaß für jeden allein oder zu zweit, aber es verbindet einfach diese Völker auf diesem Planeten und du sagst das immer so schön, weil wir es ja beide auch schon erlebt haben, wenn man irgendwo mal eine Minderheit war und irgendwo in einem Land war, wo man der einzige weiße, große, heterosexuelle Mann ist, der ja normalerweise immer privilegiert ist. Wenn der mal irgendwo ist.
So schlimm das ist.
Ja, so schlimm das ist. Und wenn der mal irgendwo mal Hilfe braucht und diese Hilfsbereitschaft merkt und mal Minderheit ist, dann kann man eigentlich im besten Falle auch kein Rassist sein und muss sich dafür einsetzen, dass es die anderen auch nicht sind. Man nimmt aus diesen Ländern ja viel mit in seinem Herzen und lässt hoffentlich auch was da. Ja. Und das darf einfach nicht vergessen werden. Und in diesem Spannungsfeld da bewegen wir uns halt. Ja, reisen, aber nachhaltig reisen, dass es auch das weiterhin gibt. Ja.
Du stehst in meinem Fall, du stehst in meinem Fall vor Jahrzehnten irgendwie kurz nach der Schule, so 3 Jahre danach, stehst du irgendwo in Nairobi, bist der einzig weiße Typ, weißt nicht wohin, hast was verloren, hast keine Kohle mehr, es wird dunkel und du hast alle deine Klischees im Kopf und du denkst, ach du Scheiße, all der Blödsinn, der auf dich ein, wo du denkst, oh Gott und sonst was und du stehst da und das ist eine Gruppe von Leuten, auch jungen Männern, du fragst die und du bist die Minderheit und es gibt, und sie helfen dir. Das klingt jetzt hochgradig banal. Ich meine das aber auch gar nicht dramatisch. Das ist ein Umstand, das tut einem mal ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut einem ganz gut, wenn du wieder in der Bahn sitzt und wieder die Oma, den farbigen Mitbürger.
Den schwarzen,
den schwarzen Mitbürger irgendwie anguckt und den anstarrt und denkt so, lass es doch. Lass es doch einfach. Aber du hast natürlich auch die Oma, wenn er dann aufstehen, was fallen ist, die was hinher. Also, weißt du so, man lernt was. Um jetzt weiterzugehen. Jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, die Frage zu beantworten. Also, wenn ich trotzdem fliege, was kann ich tun? Da waren wir.
Ja, also, was kann ich tun? Ich kann natürlich erstmal beim Flug selbst drauf achten. Also, das ist natürlich auch eine Preisfrage, aber ein Direktflug ist immer besser als ein Flug mit 2 Stops.
Weil, so wie ich vermute, landen und starten mehr kostet als jetzt fliegen.
Also genau, so an Energie. Das meiste Energie und CO2 geht raus bei der Landung und beim Start.
Okay.
Ja. So. Also ist ein Direktflug immer ökologischer als wenn ich irgendwie von Frankfurt über Dubai nach New York fliege, weil es halt 200 Euro billiger ist. Mhm. Der Direktflug ist meist natürlich ein bisschen teurer. Mhm. Ich hoffe, dass sich das vielleicht manchmal dann auch so ein bisschen ändert, aber sag mal, vom Nachhaltigeren ist ein Direktflug besser als viele kleine Flüge.
Wobei ich das eine, was ich gelesen habe, war ja auch, dass wenn du Langstreckenflüge hast, wird es dann auch nicht prozentual viel besser, weil du länger in der Luft bist, sondern es ist sogar so, wie ich es verstanden habe, dass die Flieger, die ganz lange fliegen, dass die sich in höheren Sphären aufhalten und da die Verschmutzung dann auch mal schlimmeren Einschlag hat, Impact hat.
Ja. Oder sowas. Also die fliegen so hoch, dass es CO2, glaube ich, fast verdoppelt wird, also der Impact. Ne? Also in den Höhen. Und es ist aber auch so, jetzt die Kurzstrecke ist ja auch ein Start und Landung. Also wenn du so einen Langstreckenflug hast, so nach 3, 4 Kurzstreckenflügen hast du eine Langstrecke auch wieder drehen. Ne? Also das muss man sich einfach bewusst sein. Wenn man sagt, ich fliege ja nur Kurzstrecke, hat auch einen Impact.
Und dafür gibt es ja wirklich Alternativen. Also nach Australien wird es schwierig mit der Bahn.
Da müssen wir mit der Transip irgendwie nach Peking und sich dann in den Süden, das geht schon.
Oder mit der S1 durch Essen wird auch schwierig.
Also mit der Bahn nach Sydney, es gibt bestimmt Leute, die das schon gemacht haben.
Ja, aber die schreiben dann Bücher drüber.
Die schreiben dann halt Bücher drüber, weil sie halt auch genug Zeit haben dafür. Ja. Ne? Also das muss man natürlich dann auch sagen. Also das Ding ist, Sydney ist halt eher dann was für einmal im Leben reisen und dann halt, wenn man sich entscheidet oder ich will, das ist mein Traumziel, ich will nach Sydney. Wir haben ja eben gehört, das verbraucht unheimlich viel CO2. Wenn man das macht, dann reist länger. Also eigentlich besser, wenn man eine Flugreise hat, dass man, wenn man dann 4 oder 4 Wochen 3 oder 4 Wochen in Australien ist, bringt das erstmal für die Reise viel mehr, ne, nach der langen Anreise. Und es ist einfach besser, länger Urlaub zu machen als viele kurze. Ich weiß, das ist so, ne, kulturell ist das, hat man immer dieses, ich brauche mal einen Kurztrip, mal 2 Tage nach Malle, aber genau das ist ja das Problem, dass dieses, ich bin 8 Wochenenden im Jahr schnell mal irgendwie von Berlin oder von Stuttgart nach Malle geflogen. Mhm. Wenn ich eine Reise nach Australien mache, bin dort 4 Wochen und das ist ein voller Flieger, ist das halt okayer, als wenn ich da 10-mal hinfliege für eine Woche oder für 2 Wochen. Also ihr wisst, was ich sage.
Ich weiß, was du meinst, genau. Immer in der, was du sowieso meinst, nur um es mal zu unterstreichen, natürlich immer nur im Zusatz, dass irgendwie Menschen überhaupt in der Lage wären, 4 Wochen irgendwo hinzufahren. Das ist auch völlig klar. Mhm. Nur wenn es die, also nicht von wegen so viel Urlaub haben und so, also deepest Respect, also alles gar nicht. Aber es ist ja gut zu wissen. Es ist ja einfach gut zu wissen. Also ich fasse zusammen, Langstrecke ist in dem, also Kurzstrecken sind in dem Sinne schwieriger wegen Start und Landung. Langstrecke schwieriger wegen weiter oben fliegen. Kurzstrecke und kann man allerdings halt umgehen durch andere Verkehrsmittel. Direktfliegen ist super. Airline aussuchen bewusst macht auch Sinn. Und dann wäre noch dieses Thema, was einem ja immer wieder begegnet, mit diesem Klimaausgleich.
Diese Kompensation.
Und da bist du ja irgendwie Master of Disaster, habe ich mitgekriegt. Also da erzählst du mir zumindest mal was drüber. Wir reden drüber, weißt du, immer relativ viel. Also es geht darum, um es mal grob zu umreißen, für die Leute draußen, falls sie es noch nicht kennen. Es ist so, wenn du eine Flugreise machst, hast du die Möglichkeit, über gewisse Portale dir ausrechnen zu lassen, was du sozusagen zahlen kannst als Klimaabschlag, der dir nicht beim Ticketkauf irgendwie berechnet wird, sondern den du zusätzlich zahlst. Damit wird natürlich nicht das CO2 verschwinden, was du die Botanik bläst, aber es wird natürlich verwendet, um gegebenenfalls Wälder aufzuforsten oder so weiter. Mhm. Das heißt, du kannst sogar einen Klimaausgleich zahlen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist ganz gut zusammengefasst. Ich bin dieses Jahr, also ich werde dieses Jahr 2-mal fliegen. Ich war dieses Jahr einmal in Helsinki.
Ja.
Und da, ich mache schon seit längerer Zeit diese Kompensation und einfach mal, wie funktioniert das? Ich mache es, es gibt verschiedene Organisationen, die das machen. Da gibt es auch Listen im Netz, guckt es euch einfach an. Da gibt es fast in jedem Land, es gibt von der UN Organisationen, wo man das machen kann. Ich mache es über Atmosphäre. Atmosphäre ist eine Klimaschutzorganisation mit dem Schwerpunkt Reise. Also die ist international anerkannt, die ist vertrauenswürdig und Atmosphäre, da gibt es quasi einen CO2-Rechner auf der Seite von Atmosphäre und da gibst du die Daten ein, also in dem Sinn war es Düsseldorf nach Helsinki, ne, schreibst auch rein Economy Class, weil wenn du, das Ding ist, Economy Class, verbrauchst du weniger CO2 als in der Business oder First Class, einfach weil du in der Business oder First Class mehr Platz hast. Ne?
Ah, okay. Ne?
Also wenn man Economy fliegt, ist es auch ein bisschen besser als First Class oder Business zu fliegen. Mhm. Du gibst also dann Frankfurt, beziehungsweise in meinem Fall Düsseldorf nach Helsinki ein. Der Rechner rechnet dir das aus, wie viel CO2 das ist, Hin- und Rückflug und dann gibt's eine Rechnung und das sind 15 Euro. Das sind 15 Euro
mehr. Nach Helsinki und zurück.
15 Euro mehr. Wie du schon gesagt hast, das ist kein, es soll kein Ablasshandel sein. Das macht das Fliegen nicht besser. Aber es ist ja besser als nichts. Und Atmosphäre sieht sich da so, im Moment halt so, das ist ja alles so ein Transformationsprozess beim Fliegen, bis man irgendwelche bessere Möglichkeiten technisch hat. Die nehmen das Geld, was die Flugpassagiere freiwillig zahlen. Ich fände es ja auch super, wenn die Airlines da offensiver mit umgehen würden und das direkt anbieten würden vielleicht. Also es gibt vielleicht auch welche, die es machen. Ich kenne jetzt keine.
Aber da kommen wir ja gleich zu. Wir haben noch eine andere Frage zum Thema.
Ja. Und Atmosphäre verwendet das Geld dann für auch alles abgesegnet anerkannte Projekte, meistens in Entwicklungsländern, um dort halt Solartechnik zu installieren, Windkrafträder zu bauen, Brunnen zu bauen. Also den Menschen, wir haben es vorhin gesehen, ne, in Indien ist der CO2-Ausstoß pro Kopf unter dem Klimabudget, was jeder eigentlich hätte auf der Welt. Und die sind aber auch so arm in manchen Ecken, gerade da in Asien und in Afrika. Und Atmosphäre macht da Projekte, baut Brunnen, baut Öfen, weil die machen oft ja auch offenes Feuer und alles Mögliche. Also es gibt ganz viele Projekte, die kann man sich angucken, auch auf der Website von Atmosphäre, atmosphäre.de. Und da kann man aussuchen, ob man ein spezielles Projekt unterstützen möchte oder Man sagt einfach, ich vertraue euch, nehmt einfach mein Geld. Und der Anreiz dazu, das zu machen, ist auch noch, dass es wie eine Spende ist. Das heißt, ihr könnt es, ist einfach ein Motivationsding, ihr könnt es von der Steuer absetzen. Also wenn die 15 Euro, die man da zahlt, die kann man als Spendenquittung kriegen und macht es dann vielleicht noch in die Steuererklärung rein. Also okay. Sowas wie Atmosphäre kann ich wirklich nur euch ans Herz legen. Geht mal auch auf die Website. Die haben super Informationen zu grünen Reisen, zu Reiseveranstaltern, die grüner reisen. Also wir machen jetzt keine bezahlte Werbung. Es ist wirklich, ich finde das wirklich gut, was die machen, was die tun. Und das ist so ein kleiner Part, den ich auf jeden Fall empfehle, wenn ihr fliegt und gerade so ein Flug jetzt nach Helsinki, da sind es jetzt 15 Euro und habt die übrig für diese Projekte.
Ja, wenn das kann man glaube ich sagen, wenn man sich so viel Gutes tun kann und das dann wahrscheinlich auch höchst, also bestimmt auch verdient hat, dass man nach Helsinki übers Wochenende fliegt, sind 15 Euro dann wahrscheinlich nicht spielentscheidend, würde ich jetzt mal so sagen. Nee. Wir gehen trotzdem mal weiter.
Ja.
Ich hatte jetzt als nächstes die Frage, kann es umweltfreundliches Fliegen geben? Das hatten wir ja schon, dass daran gearbeitet wird, dass es aber noch ein relativ weiter Weg ist. Wie immer, glaube ich, das führt auch zur nächsten Frage, würde wahrscheinlich Druck, also will sagen Gesetzesdruck und so weiter irgendwie wahrscheinlich dabei helfen. Denn damit wären wir bei der nächsten Frage, die ich hier hatte, können Gesetze und höhere Preise helfen, die Situation besser zu machen? Und das möchte ich erstmal kurz antworten.
Ja.
Denn ich, lieber Michael, glaube ja. Ich glaube, so wie ich mich, ich gehöre im weitesten Sinne auch zur Gattung Mensch.
Das ja, was, also, im weitesten Sinne schon, Jochen.
Du musst es ja
äußerlich.
Ja, genau. Also gehöre da halt zu, so. Und ich rede jetzt nicht nur von mir, aber auch von meinem Umfeld, was ich erlebe. Wann lässt man es, wenn man es selbst merkt? Also es hat was mit Geld zu tun oft. Und ich glaube, dass wenn gewisse Sachen teurer wären und die Leute, also ich glaube, dass man gewisse Leute, dass man manchmal Menschen nur noch so kriegt, wenn sie sich selbst einen Geldbeutel spüren. So. Und ich glaube, mir würde das nicht schlecht tun. Selbst mir, wenn es das Gesetz geben würde oder irgendeine Steuer, wenn du jetzt von mir aus von diesem Klimaausgleich irgendwie sprichst, wenn der von mir aus gesetzlich so verankert ist, dass der immer gleich mit einberechnet wird, den Flugpreis. Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht sagen, da werden auch Leute sagen, dann kann ich ja gar nicht mehr und so, ich will das gar nicht, ne? So, ich sag nur, mir täte es ganz gut. Und höhere Preise, da tut es weh, da spürt man es selbst und ich glaube, dass von der Regierung oder beziehungsweise halt vom Staat, wenn da irgendwie Druck kommen würde, das kann eigentlich nicht schaden, wenn es, also es kann schaden, ich halte es für richtig.
Ich glaube auch, dass eine Erhöhung der Preise der Industrie, also der Transportindustrie, der Flugindustrie, der Gesellschaften, dass der Druck den auch wirklich Feuer unterm Hintern machen würde, mehr zu investieren in die Forschung, ne, in neue Kraftstofflösungen, Biotreibstoffe, ne, Elektro. Also wenn der Druck da ist, weil es geht ja auf dieser Welt, wir sind eine kapitalistische Welt, es geht ums Geld verdienen. Wenn die in der Gefahr sind, dass sie weniger Geld verdienen, dann kommen die auch, glaube ich, das ist meine feste Meinung, da kommen die in Bewegung. Es gibt andere Wissenschaftler und Experten, die sagen, ja, das bringt erstmal nichts, ne, so eine Flugpreiserhöhung. Ich glaube schon, also weil es da Druck gibt für einen selbst und auch Druck von der Industrie. Also wir müssen ja nicht alles selbst machen, aber es gibt, glaube ich, aber auch so Maßnahmen, wo ich hoffe, dass das bald kommt, so ein politischer Druck, dass man den aufbaut und wenn jeder das von uns macht, ne, und sowas wie Fridays for Future, man sieht ja, was für einen Impact das haben kann. Auch wenn sich im Moment noch nicht, finde ich, viel ändert oder genug ändert, aber das Bewusstsein wird immer größer und das ist, was du vorhin sagst, es ist hip, es ist in der Welt, es wird drüber gesprochen und es reißt gerade nicht ab, was ich toll finde. Ich glaube, dass es EU-weit zum Beispiel so eine Kerosinsteuer braucht. Dass alle gleich zahlen. Ne? Alle gleich mehr zahlen und dass sich das dann auch wieder reguliert. Ne? Dass es kein Luxus sein wird, für so eine Elite zu fliegen, sondern dass der Markt muss sich halt ändern. Der Druck muss da sein, dass der Markt umweltfreundlicher wird. Und
Dann allerdings beim Kerosin, wenn ich unterbrechen darf, Es ist ja wirklich, auf den ersten Blick finde ich es immer skandalös, dass keine Steuern auf Kerosin sind, auf dem Treibstoff mit dem Flugzeug fliegen. Ja. Ne? Es gibt dann ja oft das Argument, so, es kommt ja oft und es ist ja nicht total falsch. Was bringt es, wenn wir das ändern in Deutschland? Mhm. Ne, so von wegen, so, was bringt es, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, wenn in Frankreich nebenan eins steht? So, weißt du, kann man sich alles fragen. Trotzdem ist es besser, es zu tun. Und zweitens, da muss es halt eine gesamteuropäische Lösung geben. Wofür gibt es denn diese Union? Ja. Wofür gibt es denn? Da muss man halt, wenn Europa das tut, dann hat das einen anderen Impact. Natürlich haben die auch wirtschaftlichen Zwang durch die ganze, ich bin weit entfernt davon, mich mit Wirtschaft gut auszukennen. Ja? Aber halt, wenn dann die ganzen, weiß ich, die Emirate mit ihren Airlines, die natürlich irgendwie ganz anders an Treibstoffe rankommen, sagen wir mal so. Ja.
Natürlich auch ist staatlich das dann, gefördert sind bis ins Ghetto.
Ja, da ist man natürlich nicht, aber Europa kann dann schon mal was tun. Mhm. Und es muss halt irgendwo anfangen. Mhm. So, ich habe hier noch eine Frage.
Ich wollte noch eins sagen, so von wegen Flugpreise erhöhen.
Ja.
Ich glaube, man sollte Bahnpreise extrem senken.
Ja.
Ne? Also ich glaube, die sind mittlerweile aufgewacht, auch in ganz Europa aufgewacht, dass es einfach mehr Infrastruktur gibt, dass die Bahnpreise, dass es günstiger sein muss, irgendwann von Köln nach Berlin mit dem Zug zu fahren, als zu fliegen.
Ja.
Und wenn das kommt, und das meine ich ja, es muss ja nicht immer sein, dass das heißt, alle müssen mehr bezahlen. Wir müssen irgendeine Form finden, sowas, also nachhaltigen Verkehr, nachhaltiges von A nach B kommen zu belohnen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das sind Punkte, also auf der einen Seite vielleicht Flugpreise höher, dass das reguliert, Bahnpreise runter, dass es da ein neues Gleichgewicht gibt, ein gesünderes Gleichgewicht.
Ja, ist richtig. Auch wieder das Thema mit dem Geldbeutel. Ja, ist ja richtig. Sag nochmal.
Ja.
Wenn man dann, wie kann man nachhaltiger vor Ort reisen? Einfach darauf bezogen, wenn man dann da ist, an seinem Urlaubsort, wie auch immer man dann letztlich dahin gekommen ist, was kann man da tun? Also zumindest fand ich die Frage, die beantwortet sich im Zweifel vielleicht von selbst mit dem, was wir vorher gesagt haben, aber man muss sie sicher stellen.
Ja.
Muss ich, wenn ich jetzt für 12 Stunden am Malle fliege, auch noch irgendwie mir ein Auto kaufen, mit dem ich die ganze Zeit im Kreis fahre?
Ein Hummer? Ein Hammer. Weißt du nicht Hummer? Ein
Hummer. Ich dachte, ihr sitzt doch nicht auf so einem Meerestier da und reite da.
Ich habe aber ein schönes Bild, wie du so einen Hummer reitest.
Ja, auf dem Ballermann, dann in der Schinkenstraße auf dem Hummer.
Ja.
Ja.
Dein Style.
Ja, das können wir fassen. Naja. Sowas. Ne? Also so jetzt auch wieder ein Beispiel aus weit weg.
Ja.
Japan. Schienenverkehr ganz oben. Da ist Schienenverkehr so attraktiv von der Schnelligkeit, Pünktlichkeit, Komfort, dass es einem auch verdammt leicht fällt. Da sind wir vielleicht bei dem, was du gerade gesagt hast. Du willst da Bahn fahren. Und jetzt, ich rede jetzt nicht nur als Touri von wegen geil, ich bin in so einer altmodischen Lok gefahren, sondern es ist einfach unglaublich convenient, sagt man immer so schön. Ne? So, also es ist sehr überzeugend, sehr, man will es tun. Aber es geht ja auch um andere Sachen.
Ja, Inlandsverkehr, also was du sagst, anstatt dann, wenn man in Japan ist oder in Thailand ist, anstatt...
Fliegt nicht noch runter zur Insel,
genau, sondern
nimmt Zug.
Nimmt Zug und es gibt es fast überall oder es gibt gute Busse. Ne? Also ganz viele Länder haben von Mexiko ein super Bussystem, Malaysia hat ein super Bussystem, 5-Star-Buses mit WLAN, Fernseher und alles mögliche, du sitzt komfortabel und selbst wenn du 2,30 Meter groß bist, dann wärst du sogar 15 Zentimeter größer als Dirk Nowitzki. Aber egal, wenn du so groß bist, dann hast du da Platz für deine Beine. Ne? Also es, was du sagst, ne? Convenient, comfy reisen. Also das ist schon mal öffentliche Verkehrsmittel dort nutzen, weil es auch Teil des Erlebnisses ist. Und dann ganz großer Punkt. Geht nicht in diese Hotelbunker, die da extra hingestellt sind für Touris, die da einfach eine Woche, zwei bleiben. Also diese Burgen, die da hingestellt sind und so gebaut sind, irgendwo in Paradiese reingebaut sind, dass es für Leute aus, keine Ahnung, aus Deutschland, aus England und Frankreich und Russland attraktiv ist, da halt abzuhängen und da Völlerei zu betreiben und dass es dann abends am Buffet Schnitzel, Boric und Entrecote gibt. meidet sowas. Also, weil dann bist du, du bist ja gar nicht weg. Also, das ist eh in unserer Art von Reisen das ja gar nicht drin. Es geht gar, wir haben ja gar nichts dagegen, dass man mal in ein cooles Hotel irgendwo geht. Aber versucht, den Einheimischen zu gehen. Oder wenn ihr vor Ort wohnt, geht lieber in das coole, schicke Guesthouse, was, keine Ahnung, in Bangkok halt, die Thailänderin oder der Thailänder aufmacht. Danach halt so ein bisschen gucken. Also das kann man vor Ort zum Beispiel machen.
Ist das Essen. Mhm. Nicht jetzt nur, also da auch, ich meine, das ist, da rennen wir jetzt bei unseren Hörern wahrscheinlich, bei euch wahrscheinlich relativ offene Türen ein, aber man will ja, wenn man irgendwo ist, auch das essen, was die Leute da essen. Also sich jetzt nicht hinsetzen, der Kaffee schmeckt anders oder so. Ich meine, ist ja alles möglich.
Ja.
Es muss dann nicht hingebracht werden, wenn ihr das Essen von dort esst. Es hilft den Leuten vor Ort, also wenn ihr in kleinen Restaurants ist, und das könnt ihr ja überall. Man kann ja, die Leute essen ja auch in den Ländern. Also es ist ja ist völlig normal. Seid respektvoll. Vielleicht ist das auch Nachhaltigkeit. Ich finde schon. Also lasst was da und zwar einen guten Eindruck. Lasst keinen Müll da, so wenig wie möglich. Und nehmt was mit, und da sind wir halt, wie ich sagte gerade, offene Tür einrennen, das wollen wir ja eh. Wenn du nach Asien fliegst, dann erstens ist es, du fliegst dann, um das mitzuerleben, um was mit nach Hause zu nehmen, Eindruck, um mehr zu verstehen, sogar über deine Heimat selbst, wenn du woanders bist, und um den Leuten näher zu kommen, um das zu essen, um zu sehen, wie die leben und all das, mit Respekt, ohne dass du es kaputt machst. Nicht, dass du irgendwie mit dem Panzer durch einen Ort fährst und sagst so, guck mal, ich war da auch mal, ich mache ein Foto von der Statue und fahre jetzt wieder nach Hause.
Ja.
Bringt nichts.
Also Keim. Das Ding ist ja auch, es gibt ja in ganz vielen Hotels so die Nummer, die so Schildchen haben, wenn sie ein neues Handtuch möchten, dann werfen sie die alten auf den Boden.
Ja.
Ne? Das wird ja immer so, ich kann mich noch dran erinnern, da wird immer so ein Spaß draus gemacht, die wollen nur waschen, die wollen weniger Kosten haben. Das war ein Scherz mal früher, wo die Leute diese ich kann mich noch dran erinnern, diese Dinge abgerissen haben und so. Ne? Aber überlegt euch mal, also wenn man sich darüber überlegt, wie viel Übernachtung, Millionen Übernachtungen es in Hotels auf diesem Planeten gibt und wie viel weniger Wäsche das ist, wenn man sein Handtuch, wenn man eine Woche da irgendwo ist oder 3-4 Tage halt benutzt zu Hause. Also ich benutze so ein Handtuch zu Hause auch länger als einmal. Und wenn man dann die Kette weiterspinnt, das ist alles, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, es ist ja auch alles nichts Neues, aber das Ding muss gewaschen werden, da wird wieder Waschpulver benutzt, dann, das ist wieder in Plastik verpackt. Also diese kleinen Reihen in allen, diese Bedingungsreihen, diese Kettenreaktionen in allen großen und kleinen, in kleinen Dingen, die haben auch natürlich einen Impact. Und das geht da weiter, ein beheizter Pool. Ne, in Thailand, ne, wo es eh, da wird noch der Pool geheizt und jedes Hotelzimmer hat eine Klimaanlage. Ja, also das sind halt so viele Dinge, wo man, so viele Kleinigkeiten, vielleicht schafft man nicht immer alles, man kann fast nie immer alles schaffen, wenn man unterwegs ist, aber ich glaube halt, je mehr man drüber nachdenkt und was sieht und sagt, ah, alles klar, dann nehme ich vielleicht für die Nacht, nehme ich mir lieber das mit dem Ventilator, sind eh nur 25 Grad, das macht auf jeden Fall was aus.
Man kann das vielleicht am ehesten vergleichen mit, vielleicht hinkt es auch, aber ich finde, man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit Essen. Also mit Fleischessen zum Beispiel. Und jetzt bitte nicht denken, so jetzt kommt hier die Veganerkeule oder so. Das wäre übrigens nichts Schlimmes, aber ist es ja gar nicht. Ihr wisst alle, dass wir gerne über Essen reden und auch gerne essen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sagt, wenn man sich jetzt zu sehr einschränkt, kulinarisch verpasst man sehr viel. Für mich ist Essen Kultur. Ich würde sehr viele Sinneseindrücke, die ich in einem anderen Land habe, wenn ich von Anfang an sage, ich esse 3/4 der Sachen nicht, die darauf packen, würde ich verpassen. So, es ist so, kann jeder anders sehen. Ich sehe es jetzt erstmal im Prinzip so. Dennoch esse ich ja bewusster. Also es heißt jetzt, und ich esse Fleisch ab und an. Ich esse, weiß ich nicht, andere Sachen, die vielleicht nicht.
Du bist ein Flexitarier.
Ja, nennst wie du willst.
Ja, das ist gerade cool, Flexitarier.
Ja, geil. Mach mir ein Shirt.
Ja.
Lass ihn mir so irgendwie so auf dem Unterarm mit Schreibschrift tätowieren oder was, ich weiß nicht.
In so Runen.
Ja, genau.
in mich
Runen. Ja. Nein, aber in dem Moment, was ich sagen wollte, wo man bewusster ist, also einfach nur mal nachdenkt, was ist das? Ganz banal, einfach nur so. Und aus Bock. Weil du irgendwann mehr kontrollierst, was du isst und schaust, was und wie du isst und wie oft du irgendwas isst oder so, dann kommt eins zum anderen. Und das fängt nicht an mit 3 Seiten, die man lesen muss und alles, das man lassen muss und der ganze Spaß ist weg und alles ist scheiße und langweilig, sondern einfach mal ganz entspannt, irgendwie übrigens wieder, nicht wieder beim Rauchen aufhören, nicht irgendwie an Felsen stehen und sagen, ich höre auf und die letzten Kippen reinschmeißen, lass es einfach mal liegen, Tag. Und dann wirst du schon sehen, was am nächsten Tag passiert. Und wenn du einfach nur mal bewusster anfängst, darüber nachzudenken, mal gucken, wo du bist im Jahr. Und da musst du jetzt aber auch nicht drüber nachdenken. Fang einfach mal an zu gucken, was mache ich eigentlich gerade, bevor du überhaupt nicht drüber nachdenkst. Ich denke, es ist auch ein Weg. Einfach mal langsam mit kleinen Tipps und Schritten anzufangen. Das ist mehr als nichts. So. Ich habe hier noch eine Frage.
Ja.
Wir müssen ein bisschen zu Potte kommen, aber das ist eine Frage. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der große Umweltverschmutzer im Thema Reisen neben Fliegen die Kreuzfahrten sind.
Oh ja, da hast du dich ein bisschen schlau gemacht. Also ich bin ja so, also wer uns ein bisschen besser kennt, ich kriege ja immer so, auf der einen Seite glaube ich, dass Kreuzfahrten, die Art des Reisens bestimmt ganz cool ist, ne? Aber auf der anderen Seite habe ich so eine Kreuzfahrtallergie, weil ich auf der einen Seite immer, wenn ich da, und da hilfst du uns gleich vielleicht ein bisschen, sehe, was so ein Kreuzfahrtschiff an Energie verbraucht. Es gibt Kreuzfahrtschiffe mit Kartbahnen obendrauf und 14 verschiedenen Pools und sowas. Ja. Und der zweite Punkt ist bei Kreuzfahrtschiffen, ich habe eben von Helsinki gesprochen, da habe ich es auch wieder erlebt. Helsinki, total entspannte Stadt, auch nicht überrannt, und dann kommt ein Kreuzfahrtschiff. Und dann fallen halt diese tausende Menschen auf diesen riesen Dingern, auf diesen riesen Tankern halt in diese Stadt ein. Ja. Und deshalb habe ich da so eine Allergie dagegen, gegen dieses Kreuzfahrtschiff fahren, wobei ich auch gelesen habe, dass die in der Kreuzfahrtschifftechnik in manchen Dingen, also um das sauberer zu machen, sogar weiter sind als beim Flugzeug. Aber das ist auch...
Ja. Ne, das ist tatsächlich so ein bisschen so. Ja. Also ich versuche das relativ knapp zu machen. Also ja. Luftfahrt wächst, haben wir gerade gesagt, Schifffahrt wächst auch, so Grundthese. Es wird nicht weniger. Das ist nicht so, dass es auf dem Peak so langsam wieder runtergeht. Es wächst weiter. Mehr und mehr Leute reisen, mehr und mehr Leute reisen so. Es gibt diverse Gründe, warum das einfach so wahnsinnig schlecht für die Umwelt ist. Große Kreuzfahrtschiffe, auch kleinere, aber vor allem auch diese Riesentanker. Hauptpunkt, ein Stichwort, Schweröl. Schweröl ist somit der schlimmste Energieantriebsstoff, den man so haben kann. Also das zornigste Öl, was es so gibt. Das ist nicht nur so, dass es extrem viele Abgase verursacht, sondern auch, also es ist nicht so, dass es in die Atmosphäre geblasen wird und langfristige Schäden hat, sondern es ist sogar so, es gibt jetzt neuere Messungen, dass du halt, wenn du hinten auf dem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel stehst, hast du mehr Feinstaub, mehr Luftverschmutzung irgendwie in dir, die du einatmest, als in der verschmutzesten Stadt der Welt. Das heißt, du stehst da und denkst, du bist mitten in der Natur auf dem Meer.
Schöne Seeluft.
Genau. Und es ist zumindest, ich war jetzt nicht lange auf dem Kreuz, vielleicht sind die Kabinen vorne auch teurer, deswegen, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Das heißt, du hast selbst auf dem Schiff selbst hast du Impact, sozusagen. Ja. Wenn so ein Unfall passiert, Schweröl, das sind die Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, von diesen verklebten Flügeln, von irgendwelchen Tieren, die verenden, von ganzen Meeresabschnitten, die wirklich von so einem dunklen Schleier irgendwie überdeckt sind und so. Das ist schlecht. Schweröl ist ein fürchterliches Energiemittel, ein fürchterlicher Rohstoff sozusagen, ist ein fossiler Rohstoff. Was sich verbessert, was du meintest, ist so, dass es jetzt langsam losgeht, dass es LNG oder LNG-betriebene Schiffe gibt, verflüssigtes Erdgas. Das wird auch gefördert. Damit werden die da betrieben anstatt mit Schweröl. Das ist besser. Es ist immer noch ein fossiler Brennstoff. Es ist nur ein Zwischenschritt. Es muss was anderes passieren. Man fordert dann irgendwie andere Formen von Energien, die halt dafür verwendet werden. Aber immerhin passiert ein bisschen was. Ich mache jetzt aber erstmal hier kurz versuch so ein paar Facts zu machen, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann. Ja. Kreuzfahrtschiff pro Tag. Es gibt verschiedene Studien, wie bei dem Fliegen. Leute.
Ja, ja.
Also nagelt uns jetzt nicht ans Kreuz, wenn da irgendwie ein tausender Unterschied ist oder was auch immer. Wir versuchen unser Bestes. Ihr findet das auch alles im Netz. Wir wollen es einfach mal plastisch haben.
Ja.
Kreuzfahrtschiff pro Tag stößt so viel CO2 aus wie 84.000 Autos. So viel Stickoxide wie ca. 421.000 Autos. So viel Feinstaub wie über 1 Million Autos. So viel Schwefeldioxid wie gut 376 Millionen Autos. Das ist viel.
Mich überfährt das, um es scherzhaft zu sagen.
Ja, sozusagen. Ja. Es ist so, es gab Berechnungen von Atmosphäre, wieder sind sie wieder, und Stiftung Warentest. Wer eine Woche auf einem Schiff unterwegs ist, auf so einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, braucht 1500 Kilogramm Kohlendioxid. Das ist so viel wie ein Mittelklassewagen auf einer Strecke von 9000 Kilometern.
Mhm.
Einfach mal bumm. Ne? Das ist nicht so. Es ist nicht so, es ist umweltschädlich. So. Zu dem ganzen Kram der Luftverschmutzung hauptsächlich kommt halt die Seeverschmutzung. Du hast gerade von Handtüchern in Hotels gesprochen, sprich die ganzen Abwasser, die ein Schiff halt letztlich ja auch irgendwo hinlassen muss.
Mikroplastik meistens ins Meer. Durchs Waschen und
direkter
alles
Impact ins Meer. Ja. Ne? Also wirklich so Lauge oder was auch immer, halt einfach Flüssigkeiten, einfach Sachen, die ins Meer wandern. Müll, Abwasser, pro Person eine viel zu hohe Zahl. Hinten auf dem Kreuzfahrtschiff zu stehen, habe ich schon erzählt. Zudem, die Dinger müssen ja weiterlaufen, wenn sie anliegen. Da ist ja so viel Technik drauf. Wie gesagt, da sind Ballsäle drauf und Küchen,
Kinos,
was auch immer.
Theater.
Die Schadstoffbelastung in Häfen, in Häfen, wo solche Dinger öfter liegen, sei es jetzt Hamburg, Kiel oder von mir aus auch in England gibt es auch so ein paar Dinger, die ist immens hoch. Also Greenpeace, alles nur Zahlen. Ich sage immer die Quellen so, deshalb kann man das auch vielleicht ein bisschen einordnen. Hat zumindest behauptet, dass jährlich 50.000 vorzeitige Todesfälle in Europa durch Schiffabgase verursacht werden. Einfach nur mal so, wenn es jetzt nicht genau stimmt, einfach nur mal um Eindruck zu geben. Es geht jetzt los, dass sie Landstromanschlüsse haben sozusagen. Also will sagen, dass man dann nicht mehr alle Maschinen am Laufen halten muss, sondern dass man halt an Land halt Energie hat, um zumindest da nicht permanent weiter sozusagen auf Touren zu sein. Was aber auch dabei bleibt, und das hast du gerade schon mal gesagt mit diesem Kreuzfahrtschiff, das irgendwo reinfährt oder so, das ist auch nachteiliges Reisen. Vor Ort profitiert fast niemand davon, wenn ein Kreuzfahrtschiff kommt. Ich erinnere mich an Venedig. Wir hatten eine tolle Folge. Ich fand sie toll, weil mich Venedig ja wirklich tief beeindruckt hat, weißt du ja. Ich habe da kein Kreuzfahrtschiff gesehen, weil ich auch in der Off-Season da war, kann ich weiterhin nur empfehlen. Gibt auch schöne Züge dahin. Ich habe danach einen Bericht über Venedig geguckt und habe gesagt, guck mal, da war ich, alles schön. Und dann fuhr von der Seite dieses Kreuzfahrtschiff da rein. Banksy, der Künstler, hat jetzt auch so ein Bild gemalt in der Hinsicht. Ein Kreuzfahrtschiff, das von der Dimension aussieht wie ein Cartoon, der da reinfährt, weil es in der Dimension 18 Dimensionen größer ist als alles, was du da siehst, den Markusplatz, Markusdom, die schönsten Gebäude der Welt. Und da fährt etwas rein, was viel größer ist und es einfach so rein optisch komplett platt macht. Und wer die Massen an Menschen, diese Tausenden von Menschen darüber strömen, die strömen darüber, die essen an Bord, die haben alles an Bord, die haben alles bezahlt an Bord, die kommen, überschwemmen das, gehen wieder raus und alles, was sie da lassen, ist im besten Fall ein bisschen Müll, ein Kaffee, den sie getrunken haben und sind wieder weg.
Und ein T-Shirt, ja.
Genau, die Orte behalten nichts und sind überfordert. Das heißt, es ist in dem Sinne auch in der Hinsicht kein großes, nachhaltiges Reisen. Es ist einfach nicht so. Und um das abzuschließen mit den Kreuzfahrtschiffen, es gibt der Naturschutzbund, also der NABU, hat jedes Jahr gibt er so ein Kreuzfahrtschiff-Ranking raus. Ne? Und das ist so, das sozusagen kürt die Flotten oder die Reedereien oder die Schiffe, die halt letztlich am umweltfreundlichsten sind. Erstens, eigentlich müsste es zwischen Platz 1 und Platz 5 nicht sein. Müsste eigentlich leer bleiben. Auf Platz 1 rangiert dennoch etwas natürlich. Die umweltfreundlichste Flotte sind Schiffe, deren Räder entweder Stickoxid-Katalysatoren einsetzen, ganz einfach Katalysatoren, kennt man vom Auto, wo Schadstoffe rausgefiltert werden, oder halt auch Schweröl teilweise oder zumindest zum Teil freiwillig, also teilweise oder ganz verzichten. Und das sind die Dinger, die da oben liegen. Da passiert auch was, wie gesagt, aber es passiert natürlich langsam, der wirtschaftliche Druck ist nicht ganz so groß, der politische Druck ist nicht ganz so groß. Was kann man tun, um uns ein klein dieses Fenster zu schließen? Erstens, es lassen, so wie Kurzstreckenflüge oder was auch immer. Wenn man es trotz das NABU-Ranking gucken, wenn man eine buchen will, es gibt bessere und schlechtere, es ist so. Naturschutzbund auf die Seite werdet ihr finden. Und Kompensation kannst du genauso zahlen wie beim Fliegen, du hast es schon erklärt. Also es ist genau dasselbe.
Geht auch bei Atmosphäre.
Nicht auch noch mit dem Flugzeug anreisen. Also wenn du schon eine Kreuzfahrt machst, dann
fliege nach New York und dann mit dem Schiff zurück.
Wenn du in Hamburg wohnst, fahr ab Kiel und fahr nicht ab, weiß nicht, flieg nicht auch noch hin. Und etwas, lass irgendwas vor Ort. Und ich meine nicht Müll. Also sieh zu, dass die Leute irgendwas davon haben, die du da mit dieser schwimmenden Stadt wirklich überfährst. Und das ist der letzte Fakt, den ich gebe. Es gibt diverse Studien, die besagen, ein Kreuzfahrtschiff, wird ja auch manchmal gesagt, so schwimmende Städte, es ist so. Ein größeres Kreuzfahrtschiff verbraucht so viel Energie wie eine Kleinstadt, wie eine Stadt. Einfach nur mal so bumm.
Ja. So, ne? Das ist so ein Bumm, das ist so in the face. Und ich finde, solche Fakten und solche Vergleiche, die man dann hört, die machen einem im ersten Moment so ein bisschen so ohnmächtig, wo man vielleicht auch, man kann es natürlich auch verstehen, dass man in so eine Haltung rutschen kann, dass man sagen kann, ja gut, da ist doch egal, ob ich jetzt noch da fliege oder nicht fliege, wenn ich diese Zahlen höre und diese Massen von Leuten höre. Und genau da versuchen wir ja selbst anzusetzen und am liebsten würden wir euch da halt ein bisschen mitnehmen. Ne? Also gerade diese Frage, was bringt es, wenn ich als Einzler oder wir jetzt als, ich nenne es jetzt mal so groß, mit dem großen Herz als Reisen-Reisen-Community, also was ändert es, wenn jeder von uns was macht? Und man muss sich erstmal überlegen, egal ob du jetzt Schäferin in der Eifel bist, ne? Oder Hausbesitzer in Hamburg, eins ist klar, dieser Klimawandel wird auf jeden von uns Einfluss haben. Egal, wo du gerade auf diesem Planeten bist. Für manche und meistens die Ärmeren noch viel schlimmer als die Leute, die privilegiert sind und eh in der sicheren Gebieten, sicheren Häusern leben oder Geld haben, um sich abzusichern. Aber auch wahr ist natürlich, alles, was man macht, also das Reisen dann auch, hat natürlich auch einen Einfluss auf den Planeten. Ne? Und man muss sich halt entscheiden, auf welcher Seite man steht, ob es einen guten Einfluss oder einen schlechten Einfluss hat. Und wir glauben natürlich naiv immer an das Gute des Menschen. Und was ganz spannend ist, da haben wir auch nochmal nachrecherchiert, Sozialwissenschaftler haben was total Spannendes rausgefunden. Ist ja auch nichts Neues, aber es gibt zum Beispiel so ein Beispiel, ne, von einer Online-Umfrage in den USA. Da wurde herausgefunden, dass die Hälfte von den Leuten, die jemand kennt, der wegen des Klimawandels nicht mehr fliegt, dass die bedeutend weniger fliegen. Also dass die Hälfte der Leute, die jemand kennen, der sagt, ich fliege nicht mehr wegen der Umwelt, sich so viel Gedanken darüber machen und sich informieren und recherchieren, dass sie deutlich weniger fliegen. Und ich finde, so, das ist jetzt so ein kleines Ding, aber sowas zeigt ja so den Impact, wie Menschen auch funktionieren. Ja. Ne? Du hast vorhin gesagt, es ist jetzt hip und dann gibt es auch viele Leute, die machen das oder die stellen sich vielleicht für das Klima hin, weil es hip ist. Und finde ich aber gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist Thema und andere sehen es. Und wenn die richtige Hälfte es dann wieder sieht, macht man sich einfach mehr Gedanken. Es gibt noch so ein Beispiel, wir haben das Wort Impact heute oft benutzt. Wir haben es im Negativen, aber man kann es auch im Positiven benutzen. Habe ich auch noch gefunden als Beispiel, das droppe ich noch schnell. Da, wo Mitarbeiter von Kommunen und Städten versuchen, Leuten von Solaranlagen so auf dem Dach zu überzeugen und sagen, wir fördern das, wenn ihr das macht, hat eine sozialwissenschaftliche Studie herausgefunden, Mitarbeiter, die selbst eine Solaranlage auf dem Dach haben, sind 60% erfolgreicher als die anderen. Ja? Also klar, weil sie können es, ne? sie machen es selbst, sie leben das, sie bringen die Leidenschaft und sie können das transportieren. Und jeder von uns, der zumindest die Leidenschaft hat, zu transportieren, du bist ein schlechter Mensch, weil du fliegst, sondern denk mal drüber nach, Alter, ich mach so, ne, gar nicht, ich glaube, das hilft schon, dass jeder von uns sich vielleicht auch ein bisschen bewegt und immer mehr bewegt und dass das einen sanften Übergang gibt für jeden.
Ja, tatsächlich kommt letztlich beantwortet fast die letzten zwei Fragen, die ich hatte, soll ich nicht mehr reisen, darüber haben wir gesprochen, wir denken nein. Aufgrund der Gründe, die wir genannt haben. Es ist wir können glücklich und froh sein, dass wir in einer Welt gerade leben oder teilweise auch einfach in einer Gegend der Welt, in der das möglich ist. Ich bin dankbar dafür und ich glaube, dass es einfach wahnsinnig viel bringt. Darüber haben wir gesprochen. Steht auch nochmal in unseren Thesen. Und was bringt es, wenn ich was ändere, hast du gerade gesagt. 7,7 Millionen Leute leben gerade auf der Welt. Da mag das sein, dass wenn man ein 7,7 Milliardstel, habe ich ein Millionen.
Hast du ausgerechnet oder hast du im Kopf jetzt gemacht?
7,7 Milliarden Menschen, ich habe nachgeguckt. Das ändert sich auch ständig. Das wird ja auch eher mehr, das ist stark mehr. Wie gesagt, wenn man ein 7,7 Milliardstel ist, ist es nicht viel. Aber alles, was du gerade gesagt hast. Und es ist so schwer. Ich bin ja Stadionrocker, aber es ist schwer, jetzt nicht wie ein Stadionrocker zu klingen, aber irgendeiner muss ja anfangen. So, und viele haben schon. Und wir sind bestimmt nicht die Ersten, aber wir fühlen uns besser, wenn wir auf der Seite stehen als auf der anderen. Und deshalb ist es sehr nett, wenn ihr das hier jetzt ernsthaft durchgehalten habt bis zum Ende. Die Belohnung dafür kommt jetzt, nämlich in Form dieser 10 Thesen, die wir schon lange angekündigt haben, immer wieder. Eigentlich sind es eher Standpunkte zum Thema nachhaltiges Reisen. Teilt sie, erzählt sie weiter, diskutiert mit uns auch gerne, die Zeit ist reif, einfach, dass wir darüber sprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich gehe das jetzt mal relativ unromantisch durch, weil wir über vieles schon gesprochen haben, aber wir wollen es einfach nochmal auf den Punkt bringen. Ihr findet das auch auf unserer Website, unseren Social Media Accounts und so weiter zum Nachlesen. Erstens, fliegt so wenig wie möglich. Ich will sagen, fliegt nicht in Deutschland und fliegt nicht ins nahe europäische Ausland. Das geht auch anders. Damit sind wir schon bei zweitens. Fahrt mehr Bus, Bahn oder Fähre und seht das einfach nicht als Verzicht, sondern als Möglichkeit. Der Weg ist teilweise wirklich das Ziel. Drittens, wenn ihr fliegt, Augen auf. Nutzt Nonstop-Flüge. Und manche Airlines sind einfach besser als andere. Ein extrem billiger Flug kann nicht nachhaltig sein, weder fürs Personal noch für die Umwelt. Viertens, lieber einmal lang an einen Ort reisen als dreimal kurz. Also übers Wochenende nach Australien macht nicht so viel Sinn. Wenn die Zeit da ist, und das ist uns auch klar, die ist nicht immer da, aber wenn die Zeit da ist, fahrt einmal hin und genießt die Zeit vor Ort. Jeder Weg verursacht CO2. Fünftens, Thema Kreuzfahrten. Kreuzfahrten sind für die Umwelt fast immer genauso schädlich wie Fliegen. Ist so. Sechstens, nutzt auf Reisen lokale Angebote. Vermeidet Hotelbunker, Inlandsflüge und Müll. Und vor allen Dingen begegnet den Menschen mit Respekt. Esst ihr Essen, geht auf sie zu, sprecht mit ihnen und verhaltet euch so, wie es für sie, für die Leute vor Ort respektvoll ist. Auch das ist nachhaltiges Reisen. Siebtens, ja, verdammt, jeder noch so kleine Schritt in Richtung nachhaltiges Reisen ist ein Anfang oder ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss nicht immer gleich alles über den Haufen geworfen werden. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber auch ein kleiner Schritt und einfach mal ein Bewusstmachen dessen, was man tut, wie man reist und so weiter, kann helfen. Der Rest kommt wahrscheinlich danach. Man muss einfach nur anfangen, darüber nachzudenken. Achtens, Reisen bleibt toll und wichtig. Auch das ist wichtig zu sagen. Das Thema ist nämlich nicht so einfach. Darüber haben wir gesprochen. Wir von Reisen, Reisen, der Podcast, glauben an den großen Bonus einer globalisierten Welt, in der sich Kulturen begegnen. Will sagen, also klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber letztlich, dass man woanders hinfahren kann, dass man sich angucken kann, wie andere Leute und Gesellschaften funktionieren. Damit lernt man etwas über sein Zuhause und auch über die Welt an sich. Was man selbst erlebt hat, schützt man auch eher. Neuntens, ja, Reisen ist ein Privileg. Nicht jeder kann reisen, aber wenn man reist und dieses Privileg hat, dann bringt das auch Verantwortung mit sich. Die muss man übernehmen. Zehntens und letztens, ja, es bringt etwas, wenn man als einer von rund 7,7 Milliarden Menschen, die wir nun mal gerade sind auf diesem Globus, anfängt, etwas zu ändern. Viel von dem, was gerade passiert, hat angefangen mit einer Person. Und hätte nie irgendwann eine Person angefangen, dann wäre es nicht mehr geworden und hätte es sich nicht irgendwie entwickelt. Das heißt, es wird sich nicht die Welt verändern, wenn ihr den ersten Schritt macht. Aber es ist der Anfang und es ist der einzige Weg und das ist okay so. Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. So, teilt diese Sachen, verbreitet sie, diskutiert darüber, meldet euch auch bei uns. Alles gut. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, denn wir müssen drüber reden.
Vielleicht habt ihr auch noch Ideen.
Ja, bitte.
Also wir haben ja auch noch mehr natürlich am Schirm, aber irgendwann springt vielleicht jemand irgendwie, nein, nicht aus dem Fenster, aber kann einfach nicht mehr. Wir wollen ja auch, dass das verträglich ist und nachhaltig ist und dass wir euch nicht zu viel auf die Festplatte schieben. Aber vielleicht habt ihr noch Ideen, die wir jetzt vergessen haben. Schreibt die bei uns auf Instagram, bei Facebook rein, dann sehen es ja auch die anderen wieder. Das ist ja das Schöne an der Community. Ihr könnt auch kommentieren auf unserer Website. Also diskutiert da auch. Wir grätschen da vielleicht ein bisschen rein. Und wir wollen das eher so als so ein bisschen auch wie mit dem Individualreisen, was so unser Grundkonzept dieses Podcasts ist, wollen wir euch da auch so ein bisschen mit anstoßen und uns selbst auch. Das finden wir einfach ganz wichtig, euch dann so ein bisschen mitzunehmen.
So, liebe Leute, nächstes Mal wieder ein normales Reiseziel. Es wird kein Round-the-World-Ticket mit Ryanair sein, sondern etwas anderes.
Eine Kreuzfahrt.
Ja, eine Kreuzfahrt mit Ryanair rückwärts um die Welt.
Richtig, und ihr kriegt ein Free-Ticket für die Kartbahn.
Ja, so sieht's aus.
Und die Karts fahren mit Schweröl.
Oh mein Gott, so viel Spaß muss sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch weiterhin gute Reise. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder und alles Gute euch.
Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.